Herzlich willkommen zu einer halben Stunde Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Ich bin Alexander. Erster Programmpunkt ist ein Interview mit Mitarbeitern des Bibelcenters Minden. Es geht um die Wanderausstellung Bibliatura. Es folgt ein kurzer Bericht über Integrationsarbeit in Dortmund. Für alle, die an Geschichte interessiert sind, gedulden Sie sich ein paar Minuten. Dann kommt nämlich ein hörenswertes Interview mit Paul Kornmeier aus Hersbruck. Paul Kornmeier informiert uns über ein Konzentrationslager in der Nähe von Nürnberg. Als Schlussteil hören Sie den 141. Psalm aus der Bibel. Darin wird das Eingreifen Gottes nach schweren Prüfungen im Leben des Gläubigen beschrieben. Viel Freude! Im folgenden Beitrag geht es um die Bibel. Ist ein Bindeglied zwischen Juden und Christen. Fast alle Verfasser der einzelnen Bücher, die in dem einen Buch der Bibel zusammengefasst wurden, waren Juden. Für Christen ist dieses Buch die Glaubens- und Lehrgrundlage. Sie bietet auch die Grundlage für die christliche Mission. Christliche Mission ist das Anbieten, Predigen, die Weitergabe des Evangeliums von Jesus Christus an Nichtchristen. Christliche Mission muss in Liebe geschehen. Jemanden unter Druck zur Taufe zu zwingen oder ihn im Namen Christi auszugrenzen oder zu verfolgen, gehört sicherlich nicht dazu. Mission ist Dienen, nicht Herrschen. Seitens der Christen gab es in der Geschichte manche Schuldbekenntnisse für geduldetes Unrecht oder aktive Verfehlungen gegenüber Juden. Besonders in unserem Land ist der Sündenberg enorm. Gerade die Bibel bietet uns für dieses Problem eine Lösung. Apostel Paulus sagt, dass Nichtjuden und Juden vor Gott als nicht gerecht gelten. Menschen sind unter der Sünde, abgewichen und fragen nicht nach Gott. Sie werden aber ohne Verdienst gerechtfertigt durch Gottes Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben. Diese Worte richtet Paulus in einem Brief an römische Bürger. Im folgenden Interview erfahren Sie etwas über das Bibelcenter in Minden. Das Mindener Bibelcenter wurde im Juli 2009 gegründet. Das Bibelcenter bietet Bibelausstellungen, Seminare und Studienreisen nach Israel an. Wir haben uns die kleine Wanderausstellung Bibliatura angesehen. Sarah hat mit den beiden Referenten gesprochen.
Also zunächst würden wir gerne mal wissen, welche Menschen möchten Sie mit dieser Wanderausstellung eigentlich ansprechen oder erreichen?
Ja, in erster Linie geht es ja darum, dass jeder Mensch Gottes Wort braucht. Das ist auch unser Motto bei uns im Bibelcenter. Jeder Mensch soll Gottes Wort hören. Und deshalb geht es auch in erster Linie darum, Menschen, die ja außerhalb der Gemeinde stehen, dass sie auch Gottes Wort hören. Und wir möchten auf diese Art und Weise durch einmal die Stellwände, aber auch durch die verschiedenen Exponate, die wir dabei haben, es den Menschen auch anschaulich darzustellen und somit den Menschen das Wort Gottes nahebringen. Aber natürlich auch Gemeindegruppen oder Menschen, die ja Interesse haben, können dabei sein, um sich auch im Glauben zu festigen und auch mehr über die Bibel auch dadurch erfahren.
Bibliatura, die Bibelwanderausstellung. Was heißt das konkret?
Ja, bei dieser mobilen Ausstellung handelt es sich konkret um drei Stellwände, wo es dann um drei Fragen, die dabei beantwortet werden. Es geht einmal um die Geschichte der Bibel, es geht um den Inhalt, also um die Botschaft der Bibel und einmal um den Kampf um die Bibel. Selbst diese mobile Ausstellung wurde von Mitarbeitern des Bibelcenters entwickelt und hergestellt. Es war ein Team von mehreren Mitarbeitern, die sich diese Aufgabe aufgeteilt haben, und dadurch ist dann diese Ausstellung ins Leben gerufen worden. Selbst das Bibelzentrum besteht seit 2009. Wir haben ein Team von etwa 25 Mitarbeitern, die ja ehrenamtlich bis auf den Initiator, der das Ganze ins Leben gerufen hat, dort beschäftigt sind. Neben dieser Bibliatura gibt es noch eine zweite mobile Ausstellung, das ist die Bibliorama. Es handelt sich dabei um eine Wanderausstellung von etwa 40 mobilen Wänden, die auch wie die Bibliatura auf die Geschichte der Bibel eingeht, aber ihren Schwerpunkt auch in der Kirchengeschichte hat, wo es dann auch um die Waldenserbewegung oder die Hugenotten zum Beispiel geht. Das Bibelcenter ist, die Ausstellung ist in Minden selbst. Wir haben dort eine etwa 200 Quadratmeter große Ausstellung, die ja von den Mitmenschen natürlich in Minden, aber durch ganz Deutschland auch besucht wird.
Und wie kommen diese Ausstellungen jetzt bei den Besuchern an? Also wie ist da die Resonanz?
Überwiegend würden wir sagen positiv, gerade wenn es um Gemeindegruppen geht. Die freuen sich natürlich, einmal etwas tiefer auch in die Bibel hineinzuschauen und vor allem etwas über die Geschichte, den Hintergrund zu erfahren. Zwischendurch gibt es natürlich auch kritische Stimmen, die gerade mit der Botschaft der Bibel nicht so viel anfangen können.
Ja, bei so einer Ausstellung, Sie sind ja bestimmt auch viel unterwegs. Bezieht sich das dann aufs Inland oder geht das auch manchmal ins Ausland oder wie sieht das dann aus?
Ja, wir sind vor allem natürlich national unterwegs, zwischendurch aber auch international. Also in Deutschland geht es da quer durch den Norden bis in den Süden, Westen und Osten. International waren wir auch schon in Russland, in Italien.
Ja, diese Ausstellung, die Bibliatura, wird auch nicht nur im Inland eingesetzt. Wir haben sie vor einigen Jahren auch in die russische Sprache übersetzt. Und wir haben dort Möglichkeiten wahrgenommen, wie zum Beispiel in Italien. Dort leben schätzungsweise 2 Millionen russisch sprechende Menschen, die wir dadurch auch erreichen konnten. Aber auch dieses Jahr im Oktober waren wir in Russland selbst gewesen und konnten dort in öffentlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel in Schulen oder Altenheimen, Kinderheimen, die frohe Botschaft dadurch auch den Menschen dort vor Ort weitergeben.
Und wer trägt die Kosten für diese Ausstellungen und wer finanziert den Bibelcenter in Minden?
Ja, die Kosten werden zu 100% über Spenden finanziert, Spenden von Freunden des Bibelcenters und vor allem auch von Gemeinden, die schon einmal eine Ausstellung des Bibelcenters beherbergt haben.
Und was motiviert Sie dabei?
Ja, uns motiviert vor allem die Liebe zum Wort Gottes, zu Jesus, der ja auch das Evangelium an die Menschen weitergegeben hat. Und genau das Gleiche möchten wir tun. Wir wollen damit vor allem auch Menschen erreichen, die wirklich noch nichts von Jesus wissen, damit sie endlich die Möglichkeit bekommen, etwas von ihm zu erfahren.
Ja, unser Motto im Bibelcenter lautet ja, jeder Mensch braucht Gottes Wort, und davon bin ich auch fest von überzeugt. Und ich möchte auch von meiner Seite einen Beitrag dazu leisten, angetrieben von der Liebe Gottes, wo Jesus auch, als er auf dieser Erde war, diese frohe Botschaft den Menschen gegeben hat oder gebracht hat, die Jünger dieses auch weitergetragen haben. Und ich möchte auch einen Beitrag auch dazu leisten, die frohe Botschaft den Menschen weiterzugeben.
Und was mich jetzt noch interessieren würde, wie oft finden diese Ausstellungen statt? Also wie viel Zeit investieren Sie da rein?
Das ist immer sehr unterschiedlich. Die Bibliorama, die große Ausstellung, wandert durchaus auch monatlich von einem Ort zum anderen. Wir sind dann vor allem in der Hinsicht involviert, dass wir die Aufstellung aufbauen und Mitarbeitern aus den jeweiligen Gemeinden eine Einführung geben. Mit der Bibliatura sind wir in der Regel selbst unterwegs. Das ist sehr unterschiedlich. Zwischendurch kommt es vor, dass wir monatlich an einem Ort sind. Zwischendurch haben wir Zeitfenster von einigen Monaten. Ist also insgesamt sehr unterschiedlich. Ganz rege besucht wird allerdings auch die feste Ausstellung in Minden, wo man hin und wieder dann an jedem Samstag, also wöchentlich, eine Führung weitergibt.
Okay, dann vielen Dank für das Gespräch oder für das Interview und viel Erfolg in der Zukunft dann auch für Ihre Ausstellung.
Danke gerne.
Sie hörten ein Interview mit Mitarbeitern des Bibelcenters Minden. Seit der Gründung im Jahre 2009 werden Bibelausstellungen, Seminare, Studienreisen nach Israel angeboten. Das Motto des Bibelcenters lautet: Jeder Mensch braucht Gottes Wort. Die mobile Wanderausstellung Bibliatura kann nach Absprache ausgeliehen werden und bietet mit anschaulichen Exponaten und mehreren Stellwänden sehr gute Einblicke in die Bibelwelt. Die Besucher der Ausstellung erfahren etwas über die Geschichte und den Inhalt der Bibel. Die Liebe zum Wort Gottes, zur Bibel, motiviert die Mitarbeiter des Bibelcenters Minden bei ihrem Dienst, der überwiegend ehrenamtlich geschieht. Wir wünschen den Mitarbeitern weiterhin alles Gute. Weihnachtsmann und Eierfest. Ein Zeugnis einer Schwester, die in einem christlichen Werk mitarbeitet. Fast von Anfang an bin ich ehrenamtliche Mitarbeiterin bei diesem christlichen Werk auf dem Winterspielplatz und dem Müttercafé. Es freut mich, viele verschiedene Frauen näher kennenzulernen. Die meisten sind Muslimas mit unterschiedlichsten Hintergründen. Sie kommen aus Nordafrika, Syrien, der Türkei, Spanien, China, Mazedonien und so weiter. Einige sind in Deutschland aufgewachsen, auch einige deutsche Frauen besuchen uns regelmäßig. Jede ist anders und hat eine spannende Lebensgeschichte zu erzählen. Obwohl sie zum Teil schon viele Jahre hier leben, haben sie nur selten Gelegenheit, mit Christen zu reden. Auch wenn sie niemals denken würden, etwas anderes als Muslimas zu sein, schätzen sie dennoch, wenn jemand im Namen Jesu für sie betet. Sie interessieren sich auch dafür, was die Bibel zu verschiedenen Themen sagt. Eine Frau war sehr interessiert, zu hören, wie ich zum Glauben an Jesus Christus kam. Es faszinierte sie, dass Gott mich persönlich gerufen hat, denn Muslime werden in die Religion hineingeboren. Über die wahre Bedeutung der christlichen Feiertage wissen nur wenige dieser Frauen etwas. Manche denken, Weihnachten habe etwas mit Weihnachtsmann zu tun und Ostern sei ein Eierfest. Im Islam werden beim Schlachtopferfest Lämmer geschlachtet, zur Erinnerung an Abraham und seinen Sohn. Das Opfer ist eine gute Tat und zeigt symbolisch die Opferbereitschaft. Das geopferte Lamm ist die Brücke zu Gott und sie hoffen dadurch, errettet zu werden. In der Osterzeit brachte ich einen gebackenen Lammkuchen mit. Ich sagte, dass nicht der Hase, sondern das Lamm das Symbol für Ostern und Passa ist. Sie verstanden es nicht und fragten, warum. Ich erklärte ihnen, wie Mose im Auftrag Gottes die Vorschriften für Lammopfer festlegte. Jedes Lamm gab einen Hinweis darauf, dass Jesus Christus einmal für unsere Sünden am Kreuz sterben wird. Jesus Christus ist das Opferlamm Gottes. Er wurde stellvertretend für uns geopfert, wie damals der Schafbock für Abrahams Sohn. Und das feiern wir in dieser Zeit an Karfreitag. Mit dieser Erklärung konnten sie etwas anfangen. In der letzten Zeit strömten sehr, sehr viele Menschen nach Deutschland und andere europäische Länder. Doch wie denken diese Menschen über den christlichen Glauben? Es wäre doch schön, wenn möglichst viele Christen die neuen Menschen aus Syrien, Afghanistan, Nordafrika oder aus anderen Ländern erklären könnten, was die Grundlage des christlichen Glaubens und die Bedeutung der christlichen Feste ist. Zeitgeschichte. Das ehemalige Konzentrationslager in Flossenbürg ist manchem ein Begriff. Weniger bekannt sind jedoch die ca. 80 Außenlager, die Flossenbürg hatte. Eines dieser Außenlager ist gar nicht so sehr weit von meinem Wohnort entfernt. Die Dokumentationsstätte KZ Hersbruck e.V. dokumentiert die Geschichte dieses Konzentrationslagers. Wir haben uns diese Dokumentationsstätte angeschaut und haben uns mit einem Mitarbeiter unterhalten.
Guten Tag, Paul.
Ja, hallo.
Was sind eigentlich deine Aufgaben hier in der Dokumentationsstätte KZ Hersbruck?
Ja, ich bin Mitarbeiter und ich mache Führungen, ja, Vorträge. Wir müssen auch nach gewissen Fällen recherchieren. Ich muss fast alles in der Dokumentationsstätte KZ Hersbruck.
Wie bist du eigentlich zu dieser Arbeit gekommen?
Ja, ich habe Interesse an die NS-Geschichte, insbesondere wegen der Opfer, ja, und was dieser NS-Regime damals in Europa verbreitet hat und was für Auswirkungen dieses Regime gehabt hat.
Welche Leute kommen eigentlich hierher nach Hersbruck und was sind so die Schwerpunkte? Also welche Interessen haben die Leute? Welche Fragen werden gestellt?
Also die meisten Leute, die hier kommen, sind Verwandten von Opfern, ja, von Überlebenden. Teilweise, es gibt einige Überlebenden noch, die kommen her mit ihren Verwandten. Oder ein Überlebender ist gestorben und dann die Verwandten kommen hier und wollen einfach die Geschichte hier bekannt machen und wollen einfach wissen, wo ihr Vater oder Großvater damals war in diesem Konzentrationslager, was für Aufgaben er gehabt hat und so weiter und so fort. Oder es gibt Verwandten, die wollen wissen, wo ihr Vater oder Großvater gestorben ist. Ja?
Es waren überwiegend Männer hier in Hersbruck, oder?
Die Konzentrationslager Hersbruck war nur für männliche Häftlinge. Ab Februar 1945 kamen 156 minderjährige Jugendliche dazu.
Was waren das so für Leute oder Nationen? Können Sie darüber was sagen?
In dieses Konzentrationslager waren Häftlinge aus 23 verschiedenen Nationen. Die Häftlinge waren politisch, es waren asoziale Schwerverbrecher und russische Kriegsgefangene.
Also asoziale und Schwerverbrecher nach den damaligen Gesetzen?
Ja, die waren hauptsächlich die Deutschen. Ja? Die trugen die grüne Winkel oder schwarzen Winkel. Die deutschen Häftlinge waren die Funktionshäftlinge, Kapos. Die waren nicht gegen das Regime, ja. Die haben sich nicht im Sinne des Nationalsozialismus nicht richtig eingestellt und da kamen die auch in eine Konzentrationslager. Und dann haben die obere Hand die anderen Häftlinge gegenüber gehabt.
Und wie haben sie hier zum Beispiel in Hersbruck geherrscht?
Also die Funktionshäftlinge in Hersbruck, die haben auch insbesondere die russische Kriegsgefangene und jüdische Häftlinge schwer misshandelt. Ja? Weil sie mussten zeigen, dass als Funktionshäftlinge, sie müssen die Leute zum Arbeiten eintreiben, um für eine bessere Leistung zu bringen. Damit haben die gewisse Vorteile gehabt, die Funktionshäftlinge. Besseres Essen, braucht man nichts zu arbeiten und so weiter und so fort.
Die Zahl von insgesamt 10.000 Häftlingen, das kann man sich ja bei einer kleinen Ortschaft gar nicht vorstellen. Wie wurden die Häftlinge hier untergebracht?
10.000 Häftlinge, das ist in der Zeit von Juni 1944 bis zur Auflösung. Ja, es sind 10.000 Häftlinge hier in der Zeitraum eingeliefert worden. Die Häftlinge waren in diesen Konzentrationslager eingesperrt. Und zwar, sie haben eine Häftlingsbaracken, die waren Holzbaracken. Es waren in den Konzentrationslager 19 Holzbaracken für die Häftlinge. Ja. Es war für ungefähr 3.000 Häftlinge, aber es war auch 44, 45 überbelegt.
Und wie wurde so ein Gelände mit den ganzen Häftlingen gesichert? Ich meine, das war ja hier ziemlich stadtnah.
Okay, das Konzentrationslager war von einem Stacheldrahtzaun umzäunt. Der Zaun war nicht unter Strom, aber die Wachmannschaften haben die Anweisungen bekommen, dass wenn ein Häftling der Zaun näherte, ist er sofort zu erschießen. Es waren auch 11 Wachtürme. Es war keine Flucht aus dem Konzentrationslager, fast unmöglich, ja. Aber Fluchtversuche fanden auf den Arbeitsorten statt.
Diese Arbeitsorte, wo lagen die, wie weit war das ungefähr entfernt? Also die Häftlinge haben hier wahrscheinlich überwiegend im Bergwerk gearbeitet. Ja, und wie kann man sich das vorstellen, diese Strecke? Wie wurde sie zurückgelegt und wie weit war das ungefähr?
Die Dockerstollen in Habburg ist 5 Kilometer von Helsburg entfernt. Und die Häftlinge mussten jeden Tag zu Fuß hin und zurück. Dazu, auf die Heimweg, mussten sie auch ihre Verletzten oder zusammengebrochenen oder tote Häftlinge mitschleppen. Ja? Die Häftlinge waren hauptsächlich in die Dockerstollen beschäftigt. Ja? Aber manche Häftlinge waren auch an die Verlegung von den Bahnlinien von Pommelsbrunn nach Habburg, der an die Dockerstollen angebracht ist. Dazu waren auch Häftlinge in die Zulieferbetriebe, in der Landwirtschaft oder auf den Bahnhöfen beschäftigt. Durch die Logistik, die Nachschub für die Dockerstollen oder für den Bauhof. Die minderjährigen Häftlinge waren nur im Lager beschäftigt. Kartoffelschälen, Holzschneiden, Laufboote und so weiter.
1944 wurde ja begonnen, hier dieses Bergwerk anzulegen. Warum wurde es angelegt und was war das Ziel eigentlich?
Das war ein Geheimprojekt. Durch die erfolgreichen alliierten Luftangriffe waren viele Rüstungsproduktionsstätten in Deutschland schwer beschädigt. Die Produktion musste fortgesetzt werden. Und dann haben die gedacht, die Reichsrüstungs- und Luftfahrtministerium ihre Rüstungsproduktionsstätten unterirdisch zu verlegen. Ja, dann wäre es bombensicherer. Das geheime Projekt in die Dockerstollen war die Verlagerung einer BMW-Flugzeugmotorenwerk von München-Allach nach Habburg. Und zwar in den Berg Huberg in Stollen. Die Häftlinge mussten diese Stollen ausgraben. Es wäre diese Produktionsstätte unterirdisch. Da waren Flugzeugmotoren für die Messerschmitt 109 und der Focke Wulf 190. Das wurde beabsichtigt. Ja. Aber es kam nie dazu.
Wie ist eigentlich die Bevölkerung damit umgegangen, schon zur Zeit, als hier dieses Lager stand und vielleicht auch danach?
Also das Konzentrationslager, ja, war kein Geheimnis. Das war am Stadtrand von Helsbruck. Und zwar auch neben dem Freibad, ja, der damals auch zur Verfügung stand. Neben dem Konzentrationslager. Und dieses Konzentrationslager war auch auf einer Hauptstraße. Wenn die Häftlinge jeden Tag nach Habburg hin und zurück marschieren mussten, dann war das kein Geheimnis. Die Leute haben gesehen, diese Häftlinge sind ausgehungert, in schlechter Zustand. Wirklich, die Teil von der Bevölkerung haben schon Mitleid gehabt, ja, in Helsburg und auch in Habburg. Ja. Es gibt Zeitzeugenberichte, wo sie versucht haben, die Häftlinge irgendwelche Essen zu geben, ja. Aber die Wachmannschaften, da waren sie total dagegen. Sie dürfen keinen Kontakt haben mit den Häftlingen.
1945 ist ja dieser schreckliche Krieg, dieser Weltkrieg zu Ende gegangen und dieses Lager wurde aufgelöst. Was hat sich hier abgespielt am Ort?
Ja, durch die heranrückenden amerikanischen Streitkräfte wurde das Konzentrationslager in Herzburg aufgelöst. Zuerst waren ungefähr 1600 kranke Häftlinge von der SS auf einen Zug in Richtung Dachau gebracht. Ja. Die anderen Häftlinge am 7. und 8. April gingen alle auf den Todesmarsch. In gewissen Zeitabständen waren ungefähr 4 Kolonnen in verschiedenen Richtungen. Alle in Richtung Dachau, ungefähr 2.000 bis 3.000. Ja. Aber es waren keine Gefechte zwischen den Wachmannschaften oder Amerikanern. Die Amerikaner kamen erst in Herzburg am 16. April. Am Ende waren vielleicht einige sehr kranke Häftlinge immer noch im Lager und einige Funktionshäftlinge wegen der Übergabe. Aber die Amerikaner haben nicht diesen Lager befreit. Es wurde aufgelöst.
Was ist mit dem Gelände anschließend passiert?
Als die Amerikaner hier waren, 16. April, wurde die ehemalige Konzentrationslager als Internierungslager für NSDAP-Parteimitglieder und SS-Angehörige. Das war so eine Art Entnazifizierung. Das war bis ungefähr 1947. Und dann war das Lager als Sammellager für DPs, Displaced Persons. Sicherlich einige Fremdarbeiter, die hier geblieben sind und wollten nicht wieder zurück nach Polen oder nach Russland wegen des Kommunismus. Oder es waren auch jüdische Häftlinge, die wussten nicht, wohin. Und die waren auch in diesem Lager.
Diese Displaced Persons waren also auch wieder aus unterschiedlichen Nationen.
Ja, ich kann nicht genau sagen, wie viele Nationen, weil es war sicherlich viel. Es war, okay, 23 verschiedene Nationen in den Konzentrationslagern. Es sind manche hier geblieben, bis zum Beispiel die jüdischen Häftlinge vielleicht weiterreisen nach Amerika oder nach Palästina oder dass manche aus den osteuropäischen Ländern wollte wirklich nicht nach Hause gehen.
Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch, Paul.
Gern geschehen.
Sie planen einen Ausflug mit Ihrer Gemeinde, Jugendgruppe oder den Senioren in eine KZ-Gedenkstätte? Rufen Sie uns an. Wir koordinieren diesen Ausflug vor Ort und erledigen die Formalien für Sie. Nutzen Sie unser Know-how und profitieren Sie als christliche Gemeinde davon. Aus Erinnerung an Geschehenes, Motivation für gegenwärtiges und zukünftiges Handeln gewinnen. Das Konzentrationslager Hersbruck gehört zu den größten in Süddeutschland. In malerischer Landschaft gelegen, empfiehlt sich ein Ausflug dorthin. Weitere Einzelheiten und aktuelle Termine können direkt in der Geschäftsstelle der Dokumentationsstätte KZ Hersbruck angefordert werden. Die Rufnummer der Dokumentationsstätte lautet 09151 82 29 20. Ich wiederhole, 09151 82 29 20.
Psalm 141. Ein Psalm von David. Herr, ich rufe zu dir, eile zu mir. Nimm zu Ohren meine Stimme, wenn ich zu dir rufe. Mein Gebet sei vor dir aufgerichtet als Räucherwerk, die Erhebung meiner Hände als Abendopfer. Bestelle, Herr, meinem Mund eine Wache, verwahre die Tür meiner Lippen, lass mein Herz nicht zu böser Sache sich neigen, die Handlungen in Ehrfurchtslosigkeit zu verüben mit Männern, die Übeltäter sind, und möge ich nicht essen von ihren Leckerbissen. Der Gerechte schlage mich, es ist Gnade. Und er strafe mich, Öl ist es für das Haupt. Mein Haupt soll sich nicht weigern, ja, nur zu, und mein Gebet sei gegen ihre Bosheiten. Ihre Machthaber werden die Felswand hinabgestürzt, und dann werden sie meine Worte hören, dass sie lieblich sind, wie einer die Erde pflügt und aufreißt, so sind unsere Gebeine hingestreut am Rande des Bereiches des Todes. Doch auf dich, Jahwe, mein Herr, sind meine Augen gerichtet. Zu dir nehme ich Zuflucht, du wollest meine Seele nicht verschütten, schütze mich vor den Klauen der Schlinge, die sie mir gelegt haben, und vor den Fallstricken der Übeltäter. Lass die Ehrfurchtslosen allesamt fallen, jeden in seine eigenen Netze, während ich vorübergehe.
Mikros Dynamis und Alexander verabschieden sich von allen Hörerinnen und Hörern. Wenn Sie möchten, hören wir uns wieder. Bis dahin, alles herzlich Gute!